Jo, hallo und herzlich willkommen hier auf dem SSMP-Podcast. Aber Leute, heute habe ich hier was ganz Feines, was ganz Neues, denn ich bin nicht alleine hier und es gibt ein neues Format und das Format heißt Bike and Coffee. Und mit mir ist der André hier. André, grüße dich, was geht?
Servus, einen wunderschönen guten Tag.
Jetzt sind alle erstmal völlig verwirrt. Ich glaube, du musst dich erstmal vorstellen. Wer bist du und was machst du hier?
Wie ich hergekommen bin, weiß ich auch nicht so ganz. Irgendwann haben wir mal miteinander gesprochen und so viel telefoniert, dass wir irgendwann der Meinung sind, eigentlich können wir auch ein paar Leute an unseren Gesprächen teilhaben lassen.
Jo.
Und ich glaube, das war dann so der Startschuss für diese Idee Bikes and Coffee.
Ganz genau. Aber dich kann man ja auch so ein bisschen kennen von natürlich dem Thema Motorrad, aber so aus einer ganz anderen Sache, so eher so zum Anziehen und so, ne?
Mich kann man anziehen.
Nee, aber du machst Leute anziehend.
Oh ja. ja, ich betreibe unter anderem die Klamottenmarke Bend. Ich denke mal, der ein oder andere hier auf dem Kanal wird schon davon gehört haben. Chris und Nils tragen ja auch fleißig vernünftige Klamotten.
Aber unbedingt, ey. Ich habe übrigens, und das ist jetzt hier, also keine Werbung, ne? Ich habe meinen Kleiderschrank aussortiert und bis auf 2,5 andere Hoodies sind da keine anderen Hoodies mehr außer Band-Hoodies drin.
Ich dachte jetzt schon, du wolltest mir offenbaren, dass du alle Band-Hoodies aussortiert hast.
Nee. Nee.
Ja, niemals. Das ist schon mal große Ehre. Danke an der Stelle. Ja, und ja. Neben Benz fahre ich, wenn es gut läuft, auch ganz viel Motorrad.
Genau. Und der Grund, warum wir so ein bisschen zusammengekommen sind, ist ja, dass wir beide irgendwie ja einen ähnlichen Nagel im Kopf haben, aber auch doch irgendwie wieder ganz unterschiedlich, auch mit so unterschiedlichen Schwerpunkten und Ansätzen. Und wir gedacht haben, das könnte ganz interessant werden, so für euch da verschiedene Sichtweisen dazu zu bekommen, auch weil sie so Nils und ich, wenn wir es mal wieder schaffen, einen Podcast aufzunehmen, Asche auf mein Haupt, ja beide sehr geprägt von dieser Offroad-Welt sind und du kommst da ein bisschen aus einer anderen Richtung, obwohl du eine Marke fährst, die ja eigentlich auch dafür bekannt ist, im Dreck zu spielen. Wo ist dein Schwerpunkt so, wenn du aufs Bike steigst?
Mein Schwerpunkt ist eher schon Straße. Also ich habe zwar schon im Kopf Interesse Richtung Offroad, muss aber dazu sagen, dass meine Erfahrung da wahrscheinlich eher ausschließlich Mountainbike und ein paar Hügels belastet sind. Ansonsten bin ich eigentlich überwiegend auf den Straßen unterwegs.
Jo. Und das Spannende ist ja auch so, wenn wir uns dann austauschen, finde ich, dass man oft dann grundsätzlich, man baut was um und die Ziele sind dann teilweise ähnlich, teilweise auch wieder so ein bisschen unterschiedlich und so. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool, weil Motorradfahren ist halt einfach so ein schönes, breites Feld. Und da macht das halt einfach Spaß, sich darüber zu unterhalten und zu gucken. Und ja, das ist halt einfach so das Ding. Deshalb haben wir es auch gar nicht so festgelegt, dass wir sagen, das muss jetzt über dieses und jenes Thema, sondern das kann halt auch einfach alles Mögliche sein. Und was für dich so die Motivation, Motorrad zu fahren? Also jetzt mal unabhängig von Straße oder Gelände so einfach, was lässt dich aufs Bike steigen, wo du sagst, ey, das ist mein Ding und deshalb mache ich den ganzen Kram?
Für mich ist, glaube ich, wie für viele, so dieser Hauptgrund dieses Thema Freiheit. Also ich habe halt nicht diesen Metallkäfig umrum wie beim Auto, sondern du spürst halt sehr viel mehr Umwelt. Und ich finde, wenn man Motorrad fährt, dann sieht man auch mehr. Beim Auto bist du ja oft orientiert, schnellstmöglich an dein Ziel zu kommen. Beim Motorrad bist du ja eher orientiert, schnellstmöglich nur unterwegs zu sein und nicht an dein Ziel zu kommen.
Ja, genau. Das finde ich halt auch unbedingt so. Gerade beim Motorradfahren ist ja auch bei mir so, ey, da ist einfach der Kopf aus und die Gedanken halten mal ihre Klappe. Und das mag ich halt sehr. Also egal, ob jetzt Offroad oder Onroad oder so. Das ist halt so dieses Freiheitsgefühl auch. Also auch die Freiheit mal, dass der eigene Kopf ruhig ist. Und das finde ich ist ein sehr, sehr schöner Aspekt von dem Ganzen. Und jetzt hast du ja gesagt, du fährst Straße, aber du machst ja auch ganz gerne so ein bisschen Touren, ne? Also du bist ja auch so jemand, wo sagt, schon eher sportlich, aber gerne auch mal länger. Und wie sieht so eine Tourenplanung bei dir aus? Bist du so der Camping- und Outdoor-Typ oder wie gehst du sowas an?
Das ist, glaube ich, immer groß die Frage, mit wem man fährt. Aber so ein bisschen muss man sich ja auch anpassen. Ich muss sagen, so eine Tour alleine habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Meistens ist das immer irgendwie in verschiedenen Gruppierungen. Und ich habe sowohl schon Campingtouren gemacht mit dem Motorrad. Aber die letzten Touren waren dann meistens so Hotel-Hopping-Touren, ne? Oder Hostel-Hopping-Touren. Und so eine richtige Planung, also klar gibt es irgendwo eine Idee, wo man hin will, aber ich finde halt, sehr viel passiert halt auf dem Weg. Und ich versuche mir schon eine grobe Route rauszusuchen, wenn ich jetzt irgendwo hin will. Aber ich plane das auch nicht so sehr. Also wenn mir irgendwie in den Kopf kommt, mal woanders herzufahren und irgendwie auf dem Schild steht was, was mich interessiert, dann biegen wir auch schon mal da ab.
Ich finde, so findet man auch ganz oft die besten Strecken und hat die besten Erlebnisse und so. Also einfach mal so, oh cool, und sich so vom Gefühl auch so ein bisschen leiten lassen. Denken, ja, das könnte gut werden. Fahre ich mal lang.
Das kann natürlich auch ziemlich in die Hose gehen,
Das stimmt.
aber in den meisten Fällen ist es eigentlich gut gegangen bis jetzt, ja.
Ja. Ja, André, also von mir zumindest die Zuhörer, also vielleicht hören jetzt auch die eine oder andere zu, wo jetzt einfach wegen dir hier sagen, ey, jetzt ist der André da, jetzt kann ich mir mal den SSMP anhören. Ey, bestimmt, ey. Dann würde ich mal so sagen, wir machen mal so, tell me your garage. Die meisten, die wo den Podcast hier verfolgen, die wissen, dass ich eine alte Afrika-Twin durch die Gegend fahre ab und zu, wenn ich gerade nicht wieder irgendwas dran umbaue, was dann nicht so funktioniert und sie wie gerade jetzt nicht fahrbereit in der Garage steht. Und ansonsten habe ich noch eine Beta 93, also eine rein rassige Sport-Enduro, die auch nicht, also man könnte sie theoretisch so Straßen zulassen, einigermaßen, aber ist gerade nicht angemeldet. Mit dem bin ich nur in den Enduro-Parks. Aber was hast du denn so unterm Hintern?
Also bis vor kurzem bin ich hauptsächlich noch eine 1290er Super Adventure S gefahren, die zumindest du kennst, die ganz gut, Chris, von Bildern, dann doch schon so ein bisschen umgebaut war. Also für die, die jetzt doch hoffen, das wird noch ein bisschen Enduro-lastig, die muss ich jetzt enttäuschen.
Das war die unendurigste, wenn man das so sagt, Enduro, aber in cool, die ich je gesehen habe.
Ja, also das war schon. Die Idee dahinter war auf jeden Fall etwas anders, wie ich glaube 95% der Rest, der sich eine Adventure kauft, die umbaut. Die war schon sehr straßenlastig und an dem einen oder anderen Windschild ist auch mal die Säge aus Versehen vorbeigeflogen. Also original. Ich glaube, man fällt schon auf, wenn die neben der Originalen stand, dass da irgendwas anders ist. Aber ich habe mir dann Anfang des Jahres aus Versehen ein anderes Motorrad gekauft. Und zwar ist es eine 1290er Super Duke GT geworden.
Sehr, sehr seltenes Bike, muss man sagen dazu. Also sieht man wirklich nicht oft.
Das stimmt. Ich habe dieses ganze letzte Jahr nicht gesehen. Dieses Jahr war ich auf zwei Touren und ich habe sie auf beiden Touren gleich dreimal gesehen.
Also auch
Aber
oft so, ne, wenn man sich dann anfängt für eines, also wenn du dir überlegst, so, dieses Auto oder jenes, das, und dann sieht man die auf einmal ganz oft und davor denkt man, hey, das fährt ja kein Mensch.
ja, das ist, man entwickelt dann doch ein ganz anderes Bild dafür, ne?
Ja.
Grundsätzlich muss ich sagen, war ich mit der Adventure wirklich sehr zufrieden und auch optisch, glaube ich, habe ich was Cooles draus gemacht. Was mich so ein bisschen gestört, kann man nicht sagen. Ich glaube, ich habe erst den Unterschied kennengelernt, als ich die GT aus Versehen Probe gefahren bin, als wir für meine Frau ein Motorrad gesucht haben. Ist dann doch so ein bisschen die Handlichkeit auf Straße. Man merkt doch schon den krassen Unterschied zwischen einem 19er und einem 17er Vorderrad, gerade in engen Kurven. Und so ein paar andere Spielereien, die die GT halt hat, die so ein bisschen sportlicher angehaucht sind. Ne? Das ganze Fahrwerk ist tiefer, du hast nicht diese riesen Federwege. Ist in vielen Sachen eine Umstellung, aber für mich war es jetzt auch nach ein paar Touren wirklich so diese eierlegende Wollmilchsau. Ich habe die Sportlichkeit und trotzdem, und das war das Ding, warum es die GT geworden ist, ich habe trotzdem die Möglichkeit, ohne Probleme Koffer dran zu schmeißen. Ich kann trotzdem über diesen halben Fernseher vorne, an der ein Tacho imitieren soll, mein Navi drauf zu schmeißen und habe halt trotzdem diese Vorzüge, wenn ich etwas weiter unterwegs bin. Auf der anderen Seite halt aber auch eben Druck.
Ja, die geht halt vorwärts, ne? Aber das so, um dann nochmal so einen Schritt zurück zu machen vielleicht, ich glaube, es gibt einen Punkt, der ist uns beiden sehr wichtig bei Motorrädern, auch wenn wir jetzt schon hört, so, ne, dass wir komplett unterschiedliche Bikes fahren und wir hatten ja letztes auch mal gesprochen, können wir vielleicht nachher auch nochmal sprechen über so Fahrmodi und so und hier aktives Fahrwerk, wo du dann verstellen kannst und nicht so, hä, für was braucht man das überhaupt, weil ich das so ja gar nicht kenne von meinen Kisten. Ich glaube, uns ist beiden Individualität am Bike nicht so ganz unwichtig. Also du hast ja schon gesagt, dass deine Adventure ziemlich umgebaut war und die war echt schon deutlich umgebaut, auch optisch. Und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ne? Die Afrika-Twin bei mir ist ja auch, wird irgendwie immer angepasst und so. Und gut, die Beta jetzt nicht so zugegebenermaßen. Aber wobei doch, eigentlich ist ja auch was in Planung mit eigenem Dekor und Kram. Also so Individualität, wie wichtig ist das dir beim Motorrad? Und was hast du vielleicht schon so für Umbauten gemacht? Und was bedeutet es vor allem für dich, dass du sagst, ey, mein Bike ist einzigartig? Weil du bist ja auch so ein Designkopf, sonst würdest du kein Modelabel betreiben. Klamotti-Label.
Ja, Optik ist in dem Sinne schon für mich ein, Anführungsstrichen, relativ wichtiges Thema. Man spricht zwar immer von den inneren Werten sind wichtig, aber ich finde halt gerade beim Motorrad ist das optische Ding fast noch für mich wichtiger wie das, was an Leistung rauskommt. Und mir geht's noch nicht mal so darum, dass ich mir etwas schaffe, was kein anderer hat. Das ist mir in dem Fall gar nicht so wichtig, sondern ich versuche einfach, die Ideen, die ich im Kopf habe, an den Motorrädern umzusetzen. Manchmal sind mir da leider ein paar TÜV-relevante Grenzen gesetzt, sonst wäre, glaube ich, hier und da noch ein bisschen mehr passiert. Aber aktuell habe ich gar nicht so viel gemacht an der GT. Das sind bis jetzt ein paar Kleinigkeiten, was ich finde, was so Standard ist. Ne? Kennzeichenhalter, ein kurzer, kleine Blinker.
Oh, das gut. Ist ja auch so, das hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und es gibt ja Gründe, warum die das so machen. Aber manchmal frage ich mich einfach nur, warum. Dann bauen die ein schönes Motorrad und dann klatschen die da so ein Kackheck dran. Ich weiß, das hat, weil das dann überall auf der Welt den Vorschriften entsprechen muss und was weiß ich. Aber es ist schon, das tut ab und zu schon weh.
Ich finde, bei der GT war das nochmal gar nicht so schlimm. Also der Effekt vom originalen Kennzeichenhalter zum kurzen, der ist zwar da, aber jetzt nicht so krass, wie es zum Beispiel bei der 98er war. Also die 98er, die hat ja so einen langen Kennzeichenhalter dran. Da ist ja das Rücklicht mit dran. Also eigentlich brauchst du dafür einen Angelschein, dass du rückwärts an See fahren kannst und dir einen Zander fischen.
Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, guck mal, jetzt bist du Designer bei KTM und dann baust du so, weißt du, da steckst du alles rein und machst so ein geiles Heck draus und denkst dir, oh, das sieht so clean aus. Und dann musst du da so ein Ding dran bauen, um die Stand, ich glaube, das ärgert dich als Designer.
Das ist bestimmt schon dieses Ding, Du bist als Designer fertig mit deiner Arbeit, total stolz, hast ein cleanes Hack draus gebaut und dann kommt dein Chef und sagst, ja, das ist ganz cool, aber.
Und du gehst erstmal so in die Kaffeeküche und weinst leise im Eck und denkst dir, nein,
ja, mach nicht das den nicht. Zeigen, nein, ja.
So stelle ich mir das ungefähr vor, ey. Also mir wird es auf jeden Fall so gehen. Aber ihr habt da ja auch Abhilfe geschaffen, so, dass das bei der 98.
Ja, bei der 98er fand ich, ist dieser Umbau halt schon viel krasser, als wie es jetzt bei der GT ist. Bei der GT würdest du, glaube ich, wenn du dich nicht so sehr dafür interessierst, wie wir, wahrscheinlich nur minimalen Unterschied sehen. Dir würde auffallen, dass quasi kein Blinker da ist und wieder leuchtet, ist, ach, da ist ja doch einer. Aber ich glaube, ansonsten würdest du gar nicht viel sehen. Bei der 98er, die übrigens meine Frau fährt, die ich auch umbauen darf, da ist es halt so, dass wenn der Kennzeichenhalter ab ist, hast du halt einfach überhaupt gar keine Lichtanlage mehr, ne? Und da haben wir schon relativ die cleanste und kleinste Möglichkeit, eine Lichtanlage ans Heck zu bauen, die technisch legal ist. Und dort habe ich zum Beispiel so eine 3-in-1-Blinker genutzt. Also wenn die Lichtanlage aus ist, gibt es kein Rücklicht. Also du hast dann nur die Blinker, die du siehst. Und die Blinker beinhalten halt Bremslicht und Rücklicht und Blinker. Und dann haben wir quasi das geschaffen, was der Kollege in Österreich nicht bei seinem Chef durchgekriegt hat.
Ja, ich meine, klar, ne, da ist man dann schon wieder froh. Du hast ja schon gesagt, ne, der TÜV, der versaut einem ja dann oft. Da sagt, nee, geht nicht. Aber so was Kennzeichen und Kennzeichenbefestigung geht, glaube ich, ist bei uns eigentlich gar nicht so schlecht. Also da hat man auch gerade durch die LED-Technik im Bereich Blinker und Scheinwerfer, finde ich, hat sich echt so viel Positives getan in den letzten 20 Jahren. Also wenn du mal überlegst, so in den 90ern oder so, ne, was du da teilweise ja an Fliegenklatschen, an Blinkern irgendwie, an den Mopeds, aber es gab halt auch irgendwie nicht so was anderes. Und was für schöne und auch multifunktionale Blinker- oder Beleuchtungstechniks mittlerweile für Bikes gibt, das finde ich halt schon ziemlich geil. Das ist schon echt cool.
Das ist schon ein richtig krasser Unterschied. Ich habe in der Garage ja noch mein allererstes Motorrad stehen, eine 83er Honda FT. Und die ist halt zwar zerpflückt, aber im Originalzustand zerpflückt. Und die Blinker, die da dran sind, die sind gefühlt genauso groß wie der Frontscheinwerfer von den beiden Motorrädern, die daneben stehen. Und das ist irgendwie schon sehr krass.
Ich hatte letzt beim Rumräumen in der Garage die Originalblinker von der Afrikatwin in der Hand. Und also Fliegeklatsche oder so, ich könnte vielleicht auch an die Polizei so als Verkehrskelle da, weißt du, als Stoppkelle irgendwie.
Kannst den Jungs auf der Baustelle so geben, auf der A7, dass sie noch ein bisschen Beleuchtung haben.
Ja, stimmt, genau, das ist das auch. Und weil ich auch andere Blinker dran habe. Auch LED-Blinker, somit sind die Blinker, glaube ich, so mit das Modernste an dem ganzen Motorrad. Und ja, aber das macht, ich finde, so Blinker zum Beispiel auch total wichtig, weil das ist auch so, finde ich, so ein Designelement, weil aufgrund von der Sichtbarkeit stehen die ja schon mehr oder weniger, je nach Motorrad, sehr ja oder ja herausgehoben dran. Und das kann ein Motorrad sehr positiv, aber auch extrem negativ beeinflussen. Also es gibt auch echt ganz viele Blinker, auch bei moderneren Motorrädern, wo ich mir denke, Leute, es gibt echt gute Lösungen mittlerweile. Warum? Und klar, das ist dann wahrscheinlich oft so ein Kostenfaktor und so. Aber ich finde, Blinker sind echt super wichtig. Und wo du auch gerade, wenn du so ein bisschen ein älteres Motorrad vielleicht hast, unheimlich viel Frische so in das Design reinbringen kannst, wenn du einen coolen Blinker findest, der gut zu dem Teil passt.
Gebe ich dir vollkommen recht. Es macht einfach eine komplett andere Silhouette und wirkt dann auch gar nicht mehr so klobig.
Ja. Ja. Kannst du direkt draufschreiben, leistungssteigernd. 4 km/h mehr Top Speed wegen besserer Aero.
Ja, so LED-Blinker bringen ja gefühlt 2 PS, habe ich gehört, ne?
Ja, unbedingt. Das ist, glaube ich, noch besser als Sticker-Tuning. Wobei ich gehört habe, so ein Bend-Sticker, der bringt bis zu 5 PS.
Ja, und zwei Fliegen weniger auf der Frontscheibe.
Ja. Und den muss man auch nicht eintragen. Der ist eintragungsfrei, der hat ABE.
Genau, der Aufkleber mit ABE war ganz schön schwer, das zu bekommen, ey.
Ja, ja, da habt ihr keine Kosten und Mühen gescheut, ey. Und ja. Nee. Aber Aufkleber ist ja auch noch so ein Stichwort. Sticker-Tuning ist ja so, was heißt verpönen, ne? Also die Afrika-Twin, die hat gerade noch die ganzen, teilweise echt schon so ein bisschen verratzten Original-Sticker vom Transitalia-Marathon drauf. Die sieht echt ein bisschen rough aus gerade. Und du hast ja auf deiner Adventure, Sticker trifft es nicht ganz, aber du hast ja da auch, sagen wir mal, Klebetechnik einiges gemacht an dem Bike. Optisch.
Man könnte sagen, einen großen Sticker.
Ja, einen großen drüber. Ne?
Einen großen drüber. Bisschen Föhn dran, fertig. Und alle sagen, folieren ist so schwer. ja, die Adventure war komplett foliert. Original war das ein 19er Modell, silbergrau, wer sich da in der Richtung auskennt. So ein bisschen gestreift.
Und silbergrau war, ach, das ist ja krass, ey. Ich kenne die ja nur foliert.
Nicht silbergrau, silberschwarz.
Wir müssen mal ein Bild mit dazu posten, wie die aussah nach dem Umbau.
Wenn das geht, ich kenne mich ja hier mit dieser Podcast-Technik noch nicht so aus, dann schicke ich dir mal ein paar.
Mit diesem Zukunftsmedium-Podcast.
Überragend.
Ja, ja. Nee, da ballern wir was Schönes rein. Das wird gut.
Ja, die war auf jeden Fall in so einem grünen Matt foliert. Komplett.
Sieht und schon geil aus.
Darauf habe ich dann noch so ein paar orangene Akzente gesetzt.
Das ist schon sehr. Und ich finde halt auch da kann man wieder echt super viel machen mit. Also entweder folieren, aber auch wenn du, also wieder je nach Bike und welchen Look halt du willst, ne? Wenn du so ein Race-Look willst oder so, dann kriegst du halt schon auch mit Aufklebern, wenn du das gut machst, so diesen Sponsor-Feeling hin. Aber so eine komplette Folierung, das ist ja Wahnsinn, was da geht. Also auch, wo du halt einfach ein Motorrad mal komplett mit irgendeinem verrückten Muster oder so irgendwie versehen kannst und darüber auch wieder einen ganz andere Charakteristik schaffst vom Bike.
Du kannst mit Folierung super viel machen. Wenn du ein bisschen damit umgehen kannst, ist halt das Coole, dass du, wenn du so einen Nagel im Kopf hast wie ich, kannst du jeden Winter eine neue Farbe draufklatschen.
Ja.
Das ist halt schon, das macht schon viel aus. Und du hast gefühlt jedes Mal irgendwie ein anderes Bike. Weil je nachdem, was für Farbe und was für Effekte die Folie auch haben, wenn das Licht sich drauf spiegelt, dann wirkt das teilweise je nach Farbe und Effekt komplett wie ein neues Motorrad.
Ja, das ist schon cool. Das ist schon sehr cool. Das ist ja so, also das finde ich zum Beispiel bei der Beta halt geil, dass du für diese ganzen Enduros und Crosser ja ganz viele Anbieter hast für Dekore und dir dann da relativ simpel auch komplett selber das halt zusammen bestellen kannst und dann komplettes Dekor da einfach drauf ballerst. Und so hast du halt auch einfach also nur die Rahmenfarbe bleibt halt gleich. Und das ist schon ganz cool irgendwie. Also kannst halt auch so die Enduro anpassen und sogar zu deinen Klamottis theoretisch und so. Das ist schon nice.
Gut, so Dekor hätte ich für die Adventure auch bekommen. Da gibt es ja auch diverse Dakar-Dekore oder Rallye-Dekore. Ja. Das Motorrad ist ja eigentlich eher in so einem Gefilde zu Hause. Aber ich bin in dem Fall halt nicht der Freund von kaufen und draufmachen, sondern ich habe da hin und wieder mal ganz eigene Ideen und.
Ja. Genau, nee, das finde ich halt cool, dass du dir das für die Enduro auch in so einem Online-Konfigurator komplett selber zusammenbauen kannst. Also Farben, kannst deine eigenen Logos hochladen, was weiß ich, alles wie du möchtest und so. Weil einfach nur so kaufen, das finde ich jetzt auch langweilig.
Ach so, du meinst komplett individuell selber gestalten. Ja, das stimmt. Das ist genau, schon ganz cool. Ja.
Das ist schon ganz, ganz cool. Und ich finde halt auch so, ich hatte dich ja schon gefragt, ne, für mich ist halt irgendwie so dieses Individualisieren. Bei mir ist das halt, ich habe halt irgendwas im Kopf und wo ich dann denke, ja geil. Und auch irgendwie so, das soll das Motorrad vielleicht ausdrücken oder verkörpern oder so, weil, aber einfach, weil ich da Bock drauf habe. Und dann so einen Weg dahin zu finden, wie ich das umsetzen kann, das ist halt schon cool. Also das macht halt schon auch echt Spaß, wenn man da noch Ruhe und Zeit und der TÜV mitmacht und so ein Budget hat ohne Limit, dann wäre das natürlich oberperfekt.
Ich finde schon fast bei sowas, dieses im Kopf sich ausmalen, wie könnte es aussehen, Teile suchen, rumstöbern, das macht irgendwie fast schon mehr Spaß, als wenn es dann fertig dasteht.
Ja, genau, weil dann ist ja irgendwie so, dann überlegt man so, was mache ich jetzt? Dann kauft man sich ein neues Motorrad.
Ja.
Bei deiner Adventure war das ja schon jetzt so ein bisschen, eigentlich war sie ja kurz vor perfekt fertig.
Eigentlich war auch die Idee da, sie komplett anders zu folieren, farblich. Es gab auch schon einen passenden Helm dazu, farblich. Blöd nur, dass der Helm farblich nicht ganz so zur neuen GT passt und die Farbe hätte auf der GT auch nicht so cool ausgesehen.
Jetzt wollte ich gerade fragen, ob jetzt die GT dann demnächst schon Folie bekommt.
Nee, dieses Jahr noch nicht. Also ich werde, denke ich mal, so, das ist zumindest aktuell der Plan, Richtung Winter mir die großen Seitenteile aus Carbon holen. Und dann werde ich ein bisschen so mit so einem Mix aus Carbon und Folie ein neues Design draufklatschen.
Also da schon Ideen. Du planst definitiv schon auch wieder dein individuelles Bike aus der GT auch zu machen.
Ja, klar. Also, das muss man natürlich dazu sagen. Ich habe mir die GT nicht geholt, weil ich an der Adventure keinen Spaß mehr hatte. Sondern das war eigentlich eher so der Kauf. Für mich war immer schon die 1290er Super Duke, seitdem die erste 1290er rauskam, das Motorrad. Aber aufgrund diversen Sachen ist es halt, ich leihe mir die öfters mal aus im Jahr, ich habe ganz gute Connections, aber so als eigenes Motorrad wäre es halt nichts, weil ich dafür einfach auf längeren Strecken viel zu unflexibel und viel zu viel Probleme beim Handgelenk hätte. Und die GT hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Die bin ich, wie gesagt, wirklich nur durch Zufall gefahren und habe dann so Spaß dran gefunden. Und für mich ist es halt eben diese Symbiose aus dem, was ich an der Adventure lieben gelernt habe und dem, was die Super Duke ist. Und ja. Also in dem Fall ist es kein Fall von Projekt fertig, brauch was Neues.
Ja, das hat sich halt so ergeben. Aber lustigerweise warst du ja auch wirklich mit der Adventure weit in der Planung und so und um sie so perfekt zu machen, vollends für dich.
Das stimmt.
Ja.
Aber das mal gucken, was noch kommt. Projekte gehen ja nicht aus, ne?
Nee, das ist es ja, ne? Mit so einem kreativen Kopf, das ist, da sind wir ja beide uns auch sehr, sehr ähnlich, dass uns irgendwie immer was Neues einfällt und da eigentlich eher so Zeit und so die limitierenden Faktoren ist. Jetzt nicht unbedingt Ideen und Kreativität.
Aber Zeit und Garagenfläche.
Ja, genau, Zeit und Garagenfläche. Ne? Das ist der Punkt. Aber würdest du sagen, dass die Supertube GT, ist sie das perfekte Motorrad für dich? Oder wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, in den Stuhl in Mattighofen Platz zu nehmen und dein eigenes Bike dir zusammenzubauen, würde die GT dabei rauskommen oder würdest du was anders machen? Und wenn ja, was?
Ich würde auf jeden Fall ein bisschen was anders machen. Also die GT ist schon grundsätzlich ein sehr cooles Bike, aber es gibt auch da Punkte, die mich in dem Fall wirklich nur optisch stören. Das ist so diese ganze Frontsituation, wer die GT kennt. Das ist schon ein sehr eigenwilliges Design mit dem Windschild über dem Scheinwerfer und dann nochmal dieses große verstellbare Windschild.
Ja,
das
stimmt. Ja.
Habe ich ein bisschen entschärft, dadurch, dass jetzt ein dunkles drauf ist, aber auch da, glaube ich, werde ich nochmal aus Versehen die Säge vorbeiwerfen. Das wäre auf jeden Fall ein Part, den hätte ich, glaube ich, anders gestaltet.
Ja. Das kann ich verstehen, weil das ist wirklich sehr speziell, wie das aussieht, dieses Windschild über Windschild und so. Gerade auch, wenn man sich dann die R im Vergleich dazu anguckt, wo er da sehr, sehr reduziert ist an der Front. Das wäre auch so ein Punkt, wo ich denke, ja, das könnte man anders machen.
Das war auch tatsächlich der einzige Punkt, der mich wirklich so ein bisschen hat nachdenklich stimmen lassen, ob ich das wirklich will. Nach so ein paar Überlegungen kamen dann aber die ersten Ideen, oh, hier könntest du sägen, da könntest du gucken, da könntest du wegmachen. Grundsätzlich, jetzt mit der dunklen Scheibe geht das. Aber das ist auch wirklich optisch der einzige Punkt, der mich wirklich an dem Motorrad, ich will nicht sagen stört, aber den ich finde, den könnte man besser machen oder hätte man besser machen können. Mhm. Auf der anderen Seite muss man ihr natürlich lassen, sie hat dadurch ein sehr, sehr eigenwilliges Design bekommen.
Und das macht schon wieder besonders halt, ne? Das ist schon auch cool.
Ja, irgendwie. Genau. Sie ist halt
was wir noch gemeinsam haben, fällt mir gerade ein. Ne? Ich habe gerade über das Thema Motor irgendwie nachgedacht. Und wir beide mögen ja V2-Motoren.
Ja,
also im Motorrad.
Ich finde das generell cool. Das muss ich nochmal so zwischendurch sagen. Wir haben ja relativ viel Kontakt zwischendurch. Mhm. Ich finde das generell cool, dass trotz, dass wir beide ja komplett für andere Motorradgenre unsere Herzen schlagen, wir trotzdem immer wieder Gemeinsamkeiten finden und Interesse an dem jeweils anderen haben oder an dem jeweils anderen. Ja. Interesse an dem jeweils anderen haben. Chris, hast du Interesse an mir?
Hallo.
Interesse an dem jeweils anderen Bike haben. Und ja, da sieht man halt wieder, wie viel doch dieses Thema Motorrad echt verbinden kann, obwohl genau, man nicht im selben Rennstall steht.
Ja, ja. Und gerade bei dem Thema V2 finde ich halt so cool, wenn du überlegst, hier so meine alte Afrika-Twin mit dem V2, was natürlich, kannst du gar nicht vergleichen mit einem Motor, was jetzt bei KTM verbaut wird, aber das ist was mir KTM sehr, sehr sympathisch macht, weil ich V2-Motoren von der Charakteristik einfach unheimlich gut finde. Ich mag dieses sehr lineare Drehzahlband, dass du einen ganz, ganz breiten Arbeitsbereich von einem Motor hast, den du nutzen kannst. Und ich finde halt auch den Sound geil von V2-Motoren. Und ich finde das total cool, dass KTM das in so vielen verschiedenen Modellen einbaut. Und das ist auch schon ein bisschen was Besonderes, weil wenn du halt anguckst, egal die neue Afrika Twin oder auch die egal Yamaha oder so, da sind V2s, wenn wir mal das Chopper-Segment ausklammern, jetzt echt sehr, sehr spärlich gesät. Oder gar nicht gesehen. Müsste ich jetzt lügen, aber das ist schon was Besonderes. Und das finde ich halt irgendwie cool.
Die haben ja mal generell mehr V2s gebaut, sowohl in den Straßenmaschinen als auch in den anderen. Gut, Suzuki verbaut noch in der SV.
Mhm, stimmt, ja.
Oder heißt sie jetzt anders? In der kleinen, den kleinen V2. Wobei, ja, der tut der V2 schon sehr gut. Ich glaube, mit dem Vierzylinder wäre das Ding schon echt müde mit den Daten.
Ja.
Ich glaube, das hat aber auch viel Kostengründe in der Herstellung.
Das kann gut sein, ja.
Und auch Gewicht. Weil wenn du einen reinen Zweizylinder baust, wie zum Beispiel jetzt bei der neuen Afrika Twin im Verhältnis zur alten, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich leichter ist, aber ich kann mir vorstellen, dass ein reinen Zweizylinder einfacher zu fertigen ist wie ein V2. Mhm. Sei es Abstimmung, sei es Massenträgheit, Schwung,
Massenverhalten. Vielleicht auch einfach kompakter, weißt du, dass du den Rahmen einfacher auch drumherum bauen kannst irgendwie.
Na, wobei kompakt, ja natürlich kompakt, aber ich sag mal, wenn du dir die Super Duke anguckst, die ist ja auch nicht unbedingt wuchtig, die normale.
Nee, gar nicht.
Aber es ist halt immer die Frage, wie du es integrierst.
Ja, oder ist vielleicht für die Ingenieure dann ein, müssen wir mal den Tim fragen. Der hat ja hier, der war auch schon im Podcast, der hat bei KTM die MotoGP-Bikes ja mit entwickelt und so als Ingenieur. Müssen wir den mal fragen und dazu holen. Das musst du uns mal erklären. Und nee, aber ich finde das auf jeden Fall sehr cool, weil ich halt, wie gesagt, so dieses, ich weiß nicht, wie es dir geht, also was magst du am V2? Warum? Weil du ja auch dieses Motorkonzept sehr zu schätzen weißt.
Für mich als eigenes Motorrad kommt nichts anderes mehr in Frage aus dem V2 oder ein vernünftiger Reihenzweizylinder, der gut abgestimmt ist. Aber ich liebe am V2 einfach den Druck unten raus, aus der Drehzahlmitte. Zumindest bei den KTM-Modellen ist es halt auch so, ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht viel andere V2 gefahren, deswegen kann ich da nicht viel von sagen, aber bei denen ist es zumindest so, dass die halt auch obenrum noch echt Feuer haben.
Ja.
Ich mag diesen rotzigen und dreckigen Sound. Also für mein Empfinden ist ein Vierzylinder im Gegensatz zu einem V2, das ist mein persönliches Erfinden, ich will jetzt hier keine Hates ausschreiben, relativ emotionslos. Ich mag dieses gleichmäßige Summen nicht so. Aber das ist schon so mit einer der Hauptpunkte, ne? Druck von unten und wirklich auch dieser blubbernde, bullige, rotzige Sound.
Ja, das also finde ich halt auch, ich mag den Sound und diese ganze Charakteristik, dass du halt einfach so diesen, also diese Leistung sehr konstant einfach hast und das schon sehr cool. Das ist schon sehr cool. Also wenn du dir so dein Traumbike zusammenbauen würdest, wäre auf jeden Fall ein V2 drin. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall mal sagen.
Definitiv.
Gibt es auch so ein Bike, wo du sagst, ey, das steht noch so auf der Bucketlist, das würdest du auf jeden Fall gerne mal fahren? Also vielleicht nicht unbedingt kaufen, aber einfach mal auszuprobieren.
Also grundsätzlich lebe ich ja nach dem Motto, die perfekte Anzahl an Motorrädern ist immer eins mehr, als man selber hat.
Ja. Ja.
Daran arbeite ich ganz schwer. Aber, also ich muss sagen, ich könnte, glaube ich, in jeder Sparte ein Motorrad finden, wo ich sagen würde, das würde ich kaufen, das könnte ich mir auch kaufen. Und optimal wäre es eigentlich, aus jeder Sparte so ein bis zwei Motorräder in der Garage stehen zu haben, dass du auch wirklich für jeden Fall gerüstet bist.
Ja.
Aber so Motorräder, die noch auf meiner To-Do-Liste stehen. Ich würde echt gerne mal die neue Harley Sportster fahren, die letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen ist oder vorletztes Jahr. Die würde ich gerne mal testen, weil ich glaube, das hat nichts mehr mit diesem bisherigen Harley-Fahrverhalten zu tun.
Sehr spannend, ja.
Dann auch die Panamerica von Harley, die würde ich auch mal gerne fahren.
Ey, die steht bei mir auch auf der Liste. Die will ich auch auf. Ich muss das Ding mal ausprobieren. Und ich würde sie gerne direkt im Gelände testen. Also Landstraße zum Hinfahren und dann würde ich sie gerne echt im Gelände und da auf unterschiedlichen Konditionen, also wirklich mit tiefem Sand und Gravel und so. Ich bin super gespannt, was das Ding da oder was ich mit dem Ding da könnte, wie auch immer man das jetzt sehen will.
Also das wäre schon. Dann leihen wir uns zwei aus und machen eine Tour zusammen.
Müssen wir nur dem dann erklären, warum die dann so ein bisschen dreckig ist, wenn sie zurückkommt.
Ja, das gehört bei den Dingern dazu.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Dann würde ich... Oh, Indien. Das wäre auch so ein Ding, wo ich echt gerne mal die FTR 1200 würde ich echt gerne mal fahren. Gerade jetzt nach dem neuen Update. Die hatte ja vorher relativ schmale Reifen. Ich weiß nicht, wie weit du da im Thema bist. Das ist ja so ein Flat-Tracker.
Ah, ehrlich gesagt gar nicht. Indien bin ich.
Das ist so ein Flat-Tracker und die erste Version war optisch schon richtig, richtig cool. Auch der Motor klingt interessant. Ein 1200er V2, 120 PS, 120 Newtonmeter.
Und ah, okay, da geht schon was.
Die erste Version hatte relativ schmale Reifen. Ich glaube, ein 150er Hinterreifen, vorne 18 Zoll, hinten 17 Zoll. Und die neue jetzt haben sie doch deutlich straßentauglicher ausgelegt. Die hat dann ringsrum 17 Zoll und hinten auch dann so einen typischen Reifendimension vorne 120, hinten 180er. Ja, okay. Gerade so diese neue Version hätte ich auch schon mal Bock zu fahren. Und was ich auch echt gerne mal fahren würde, wäre so eine Indian Challenger.
Ah, okay, krass.
Weißt du, so ein richtiger amerikanischer Bagger.
Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Du bist ja auch generell, also das ist ja auch so ein bisschen was, da haben wir auch drüber gesprochen, so dass du diese ganzen Features, was so ein modernes Bike hat an Technik und so, dass du da sehr zu schätzen weißt und da eigentlich auch nicht drauf verzichten willst, oder?
Kommt drauf an. Also ich persönlich bin, ich habe bis jetzt ABS zum Beispiel nie gebraucht. Das ist ein cooles Feature, denke ich mal, wenn man es braucht, aber ich selber habe es bis jetzt noch nie gebraucht oder vermisst. Es gibt zwei Punkte, also ein Punkt ist für mich auf jeden Fall ein Muss in einem Motorrad mittlerweile, das ist ein Quickshifter. Wenn du das einmal gefahren bist und lieben gelernt hast, dann willst du eigentlich gar nicht mehr ohne. Und das andere ist das semiaktive Fahrwerk. Das ist jetzt für mich kein Muss, aber es ist schon wirklich ein Nice-to-have.
Also erzähl mal kurz, semiaktives Fahrwerk, warum und was du daran so magst.
Na, wie jetzt zum Beispiel im Falle der GT oder auch bei der Adventure war es halt so, dass du, das Fahrwerk hat ein eigenes Steuergerät, das wird elektronisch angesteuert und es ändert die Federraten. Nicht die Federraten, sondern ich glaube, die Dämpfung macht es auf oder zu. Und das halt elektronisch gesteuert. Das passt sich so ein bisschen daran an, wie du fährst und versucht mitzudenken. Das funktioniert in den meisten Fällen auch relativ gut. Bei der Adventure war der Unterschied zwischen, also du hast zumindest bei KTM, ich bin bis jetzt noch keine anderen semiaktiven Fahrwerke gefahren, aber bei den KTMs war es so, du hast Komfort, Street und Sportmodus. Im Fall der Adventure gibt es dann noch einen Offroad-Modus. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, mach den auf der Straße nicht an.
Ja, das ist wahrscheinlich viel zu weich.
Ja, dann, also vorher musst du auf jeden Fall eine hoch hier so eine Seetablette nehmen gegen Übelkeit.
Holy.
Aber was halt echt cool ist, du fährst eine schlechte Straße, du stellst auf Komfort und gut, bei der GT ist es nicht ganz so komfortabel, wie es bei der Adventure war. Aber du gleitest halt da drüber und wenn du halt ein bisschen anrauchen willst, dann stellst du das Ding auf Sport und das ist halt dann schon wirklich spürbar härter. Und ich finde das ganz cool, so ein bisschen auf die Gegebenheiten des Fahrwerks anpassen zu können oder auch wie du fährst. Sag mal, wenn du Sozius mit dabei hast, dann macht Komfort schon relativ gut Sinn.
Das ist ja auch, also für mich, ich stelle mir das halt spannend vor, dass ich gucken kann, so wie mein Motorrad für mich in welchem Zustand wo am besten funktioniert. Obwohl ich ja so aus der Welt komme. Gut, bei der Africa Twin hast du relativ wenig bis kaum Möglichkeiten. Also klar, du kannst eine andere Feder einbauen, aber so mal schnell was verstellt am Fahrwerk ist da gar nichts, außer die Vorspannung eben hinten am Federbein. Bei der Beta geht das alles, also das ist voll einstellbar, wo du halt die Zug- und Druckstufen anpassen kannst. Wenn du da richtig halt rein willst an die Shims und so, musst du auch wieder zerlegen. Und das ist natürlich schon komplex. Und ich finde die Technik super spannend, dass das geht, dass das so kompakt geht, dass du die Eigenschaften von den Ventilen oder die Durchlaufraten von den Ventilen, darüber wird das ja eigentlich gemacht, das Semiaktive, dass du je nachdem, wie schnell das Öl in welche Richtung strömt, dass du das da so anpassen kannst. Das finde ich schon spannend. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ja, ist es auch wiederum für mich spannend, also gerade beim Transitalia-Marathon mit so einem Bike, wo das halt alles nicht kann, so weißt du, so diese Herausforderung, ja, dein Motorrad ist jetzt so und komm damit klar. Und dann musst du halt als Fahrer das irgendwie alles kompensieren und das ist dann auch schon so ein bisschen cool für mich, wenn du halt dann damit klarkommst und merkst, hey, ich kann mit ganz, ganz vielen Bikes mithalten, die den Fahrer auf eine andere Weise oder mehr unterstützen. Und das macht dann auch schon wieder irgendwie Spaß und für mich so eine Challenge oder so ein Reiz aus, wo ich denke, ja, das ist schon wieder cool, so die Maschine da irgendwie zu bändigen oder so.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Wie gesagt, das ist auch kein. Die semiaktive Fahrwerk ist für mich so nice to have. Aber das wäre jetzt für mich kein Must-Have. Das ist eine schöne Spielerei. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt in der Tour zigmal die Dämpfung hin und her stelle.
Aber es macht ein Motorrad halt natürlich auch vielseitig, weil du ja zum einen sagst, okay, du kannst relativ komfortabel damit fahren, bis hin zu, wenn du mal auf einem Trackday irgendwie sagst, du willst das auch mal ausprobieren oder so, dann geht da wahrscheinlich auch noch relativ viel damit, ohne dass du jetzt sagst, okay, du musst das Fahrwerk da immer komplett umbauen und so. Also es gibt einem halt nochmal einen anderen oder einen größeren Spielraum, glaube ich, den du sehr komfortabel halt erreichen oder nutzen kannst mit dem Bike.
Und ich denke mal, das ist auch dieses Thema gerade komfortabel, ne? Also das semiaktive Fahrwerk in dem Fall sorgt ja auch nicht nur für diese Fahrmodis, sondern du kannst darüber auch die Vorspannung des hinteren Dämpfers einstellen, ob du mit Gepäck fährst oder mit Sozius fährst, wo du bei normalen Stoßdämpfern ja noch mit einem Hakenschlüssel die Federteller drehen musst in die entsprechende Stellung.
Was man dann halt oft nicht macht, weil man genau darauf keinen Bock hat.
Genau. Und da kannst du halt einfach mit zwei Klicks das Ding so umstellen, wie die Situation es erfordert. Mhm. Und das ist halt schon ein schönes Feature. Also ich muss sagen, ich hätte es mir nicht dazu gekauft, wenn es aufpreispflichtig wäre. Aber dadurch, dass es dabei ist, ist es schon ein Gimmick, was ich...
Ja, die GT hat das Serie drin.
Die Adventure auch.
Ach, cool.
Also die Adventure S hat das Serie und die R hat es ja gar nicht.
Ja, ja. Ach, krass. Ja, ist schon cool. Das ist schon sehr spannend.
Ja, definitiv. Das macht schon auf jeden Fall Laune. Aber was wären denn Motorräder, wo du sagst, die würdest du auf jeden Fall noch mal gerne Probe fahren wollen, egal in welcher Sparte jetzt?
Boah, also, da gibt's echt viele. Also zwei, wo voll aus meiner Sparte sind, ich würde unfassbar gerne, ich hätte tierisch Respekt davor, aber ich würde es trotzdem gerne ausprobieren. Ich würde gerne so eine alte 690 Rallye, also eine Werksrallye-Probe fahren und würde auch gerne so eine aktuelle für 50er Werks-Dakar-Maschine mal fahren. Das wäre schon ein Traum. Aber ich würde auch unheimlich gern mal eine Super Duke fahren, weil die 99, die Super Duke 99R, das war eine Zeit lang echt so ein Motorrad, als ich... ich glaube, ich hatte mir da gerade also mein erstes Motorrad gekauft und dann kamen die raus und für die habe ich dann echt ein bisschen geschwärmt und habe gedacht, boah, das wäre so ein Ding und die fand ich halt ziemlich cool. Das wäre auch so ein Bike, was mich wahnsinnig interessieren würde, mal zu fahren.
Kann ich nachvollziehen.
Die, wo mir gerade spontan, also so die 99 Super Duke R und dann wahrscheinlich auch gerade so eine aktuelle Super Duke. Das wären gerade so die Bikes, wo ich sage, ey, die würden mich wirklich interessieren. Auch gerade im Hinblick mal einen modernen V2 zu fahren. Das finde ich auch schon mal cool.
Ja, kommst vorbei, dann kannst du meine mal gerne fahren.
Easy. Boah, das müssen wir echt machen, ey. Und dann steigen wir beide um. Du fährst den alten Eisenhaufen und ich fahr das moderne Bike und dann switchen wir wieder und dann bin ich gespannt, was wir sagen, ey. Das müssen wir echt so ein Experiment machen.
Ich habe das, so eine ähnliche Situation hatte ich damals, als ich mir die RC gekauft hatte. Also ich habe eine RC8 Ford Adventure gefahren und als ich mir die kaufen wollte, hatte ich noch eine 1000er G6R, also ein Vierzylinder.
Ah, okay, ja.
So, und ich fand die RC irgendwie schon immer cool, das Design hat mich schon immer irgendwie angemacht und dann habe ich durch Zufall beim Händler in der Nähe so ein Ding gesehen, dachte ich mir, die fährst jetzt Probe. Auch schon mit dem Gedanken, wirklich so ein Ding dann zu kaufen. Und ich war so hyped und steig auf und ich war einfach so enttäuscht, weil ich dachte, ich kann kein Motorrad mehr fahren.
Oh nein.
Weil dieser V2, der ja noch nicht ganz so human läuft wie die modernen, ja, komplett anderes Leben entwickelt, wie es der Vierzylinder von der G6R hatte, die ich ja nun kannte. Und für mich ein komplett anderes Fahrgefühl war. Ich habe das Ding abgestellt und habe jetzt gesagt, nee. Und dann bin ich aber nochmal wiedergekommen, habe sie nochmal gefahren und habe sie dann doch gekauft. Aber das war so ein Moment, wo ich auch dachte, boah, irgendwie so ein geiles Motorrad und ich habe die nur abgebockt teilweise.
Ja. Ah, das ist super spannend, ey. Das ist, ja. Weil, ey, mir fällt gerade so ein, wenn wir das Experiment machen und wenn ich danach auf die Idee komme, zu sagen, ja, so ein moderner KTM V-Twin mit einem semiaktiven Fahrwerk in die alte Afrika-Twin reingebaut, ey, haltet mich davon ab, bitte.
Es gibt in der Tat einen Typ, der für eine Rallye einen kompletten Eigenbau gemacht hat, der hat den Motor und den Grundrahmen von der Super Duke genommen, hat die Federelemente von der Super Adventure R darin verbaut und die Front und die Frontmaske von der 96er Enduro.
Ach, das ist ja krass.
Mit Stollenreifen, Pipapo, und er hat quasi 180 PS in der Enduro.
Alter Schwede. Boah, oh, da müsst ihr aber fragen, was der für einen Reifen dann bitte fährt, dass du die 180 PS im Gelände, also musst du auch traktionsmäßig irgendwo unterbringen.
Da gab es bei Motorrad Online, glaube ich, einen Bericht zu. Der Typ war auch gar nicht so jung. Ich glaube, über 60, als er das Ding angefangen hat zu bauen.
Krass, ey.
Und er ist auch irgendeine Rallye damit gefahren und war eigentlich permanent übermotorisiert mit dem Ding.
Ja,
aber
kann ich mir vorstellen.
Alleine der Gedanke, viel Leistung, viel Stolle, leichter Untergrund, erzeugt schon massig viel Freude in meinem Kopf.
Ach ja, du, so, ne? Da jede Kurve quer geht dann schon. So mal kurz mit dem Gas rausgezirkelt.
Sehr cool. Das ist dann das Motorrad, wo du die Fliegen vom hinteren Fender abkratzen musst.
Ja, definitiv, definitiv, ey. Ja, super spannend, ne? Das ist ja aber auch so ein Punkt, ne? Dass irgendwie, du findest so viel verrückte Ideen und es ist so viel möglich in diesem Umbau, dass sich da echt jeder austoben kann in diesem Bereich Motorrad. Und das ist schon auch cool.
Und ich finde, du kannst, glaube ich, aktuell zumindest in Deutschland noch ein bisschen mehr an Motorrädern machen, was legal ist, was bei Autos schon gar nicht mehr so in der Form geht.
Ja. Ja, doch, das glaube ich auch. Also allein schon so abgastechnisch und so, weil für die Autos ja da die, klar, für die Motorräder hat sich da auch viel getan, aber für die Autos ist es natürlich deutlich schärfer. Ja.
Bei Motorrädern hast du halt hauptsächlich die Lautstärkenregelung, wenn du zumindest in Österreich rumfahren willst.
Genau, ja. Ja, wobei ich glaube, auch das mit dieser Lautstärke-Geschichte, ich glaube, da geht auch trotzdem mehr, als man denkt. Na, das ist, also du kriegst, glaube ich, auch trotzdem im Rahmen des Erlaubten einen guten Sound hin. So, dass das noch mit dem, was in deinem Fahrzeugschein drin steht, einhergeht.
Ja, das glaube ich auch.
Zumal, solange das ja eh sich alles auf Standgeräusch bei irgendwie, keine Ahnung, 3000 Umdrehungen oder was auch immer eingetragen ist, bezieht, ist das ja eh so eine Sache. Also haben wir auch schon mal so drüber gequatscht, dass das halt eigentlich, naja, da haben sie halt schnell eine Regelung gemacht.
Ja.
Weil im Standgeräusch ist die Afrika, finde ich, aber auch einen anderen Auspuff drauf, da ist die nicht so laut. Aber so im Drive-By mit dem Auspuff, der entwickelt die halt schon auch ab einem gewissen Drehzahl-Level ganz gut Sound.
Also ich muss sagen, die GT ist im Standgeräusch schon ganz schön laut.
Ja, aber die kommt ja sogar aus Österreich, ne?
Ja.
Tja.
Das ist sogar noch eine, die in Österreich gebaut wird und nicht in Indien.
Ach krass, die bauen viel in Indien, das wusste ich gar nicht.
Ja, die 98er, die werden in Indien gefertigt, auch die kleinen Modelle. Also ich glaube, die bauen nur noch die 690er in Mattighofen und die 1290er. Ich glaube, die anderen Modelle kommen meines Wissens nach aus Indien.
Ja. Ja, ist ja spannend. Das ist auch interessant, ne, weil selber so Motorräder mit großem Hubraum, also da ist ja schon ein Motorrad mit irgendwie 500, 600 Kubik eher ein großes Motorrad in diesen ganzen asiatischen Ländern. Also so Tausender oder so sieht man da super, super selten. Aber gebaut werden sie da.
Ja, du hast halt fast nur Roller da unten, ne? Roller oder kleine Mopeds. Ja. Ich glaube so 200er, das ist so Standard da, ne?
Genau, ja. Und das dann in Masse, ne? Das ist, ja.
Wo du hier denkst, okay, 200er gehört in Roller und alles andere
ja,
darüber ist dann stimmt. Langsam Motorrad, ist da unten fast schon normal. Das ist schon auch Wahnsinn, wie unterschiedlich die ganzen Sachen sich entwickelt haben, ne?
Das stimmt, ne? So diese Märkte weltweit und so, das ist schon. Glaube ich, ist auch für einen Hersteller nicht so einfach, ne? Dich dann für ein Marktsegment oder für ein paar zu entscheiden und dann da erfolgreich zu sein und so, das ist, oder gerade wenn du jetzt, ich habe da so einen Bericht gelesen über die Intermod Und die EICMA, dass halt ganz viel asiatische Hersteller da auch teilweise waren, weil dann in den letzten Jahren sich so die großen Bekannten irgendwie auch so ein bisschen zurückgezogen haben. Und dass die jetzt natürlich versuchen, in diesen neuen Markt reinzugehen. Und du, klar, du brauchst jetzt halt in Europa, sage ich mal, nicht an den Start gehen und sagst, hey, ich habe 4 verschiedene 125er und noch 4 verschiedene 250 Kubik-Bikes. Da kommst du hier halt nicht weit in den Markt. Und das ist schon glaube ich, spannend zu sehen, weil, wie gesagt, auf der EICMA waren da relativ viele das letzte Mal, also asiatische Hersteller. Und ich bin echt gespannt, ob die hier einen Marktzugang finden und in welchen Segmenten.
Bei denen läuft halt sehr viel über den Preis. Ja. Wenn du überlegst, jetzt ist ja diese, ich meine, das ist eine chinesische Marke, dieses CF Motor, hast du bestimmt auch schon mal von gehört.
Mhm, ja.
Die haben ja auch irgendwie was mit KTM zu tun, ob die dafür mit bauen. Auf jeden Fall nutzen die Teile von KTM.
Mhm.
Und sind ja jetzt auch hier im deutschen Markt relativ neu. Und die schmeißen halt Modelle auf den Markt, die halt wirklich nur einen Bruchteil von dem kosten, was jetzt BMW, KTM, Suzuki, Yamaha rausschmeißen.
Mhm.
Und das ist natürlich interessant für viele Leute, die einfach nur fahren wollen und denen es halt nicht wichtig ist, wie sieht das Ding aus.
Ja, das stimmt. Wobei mit dem Aussehen, da muss ich ja sagen, gerade mit günstigen Motorrädern, Fantic zum Beispiel, ein italienischer Hersteller, und die bauen auch eher Motorräder mit, also die bauen Geländemotorräder, Enduros und sowas, und bauen, die haben so Scrambler in verschiedenen Ausführungen, die Caballero, mit 500 Kubik oder so. Und die kriegst du halt echt günstig, die Mopeds. Und vom Design her cool. Klar, hier an der einen oder anderen Komponente oder an den Schaltern oder so, da sieht man dann schon, dass es da ein bisschen ja günstiger ausgeführt ist jetzt vielleicht, wie keine Ahnung, KTM, BMW, Honda, was auch immer. Aber die sind optisch schon, also wenn man diesen Scrambler-Look halt mag, sind das schon sehr, sehr geile Bikes für einen sehr, sehr coolen Preis, wo du halt ein neues Motorrad für, ja, ich glaube, so um die 5.000, 6.000 Euro oder so bekommst. Ist halt in Anführungsstrichen auch nur eine 500er, muss man auch dazu sagen.
Na, für viele reicht das auch.
Also theoretisch reicht das für ganz viel, ne? Das ist,
ich wollte gerade parallel mal googeln, aber ich glaube, ich habe es falsch geschrieben, weil ich habe hier nur so komische, wie so Kabinenroller mit drei Rädern. Heißt das Fantec mit CH?
Fantec? Nee, nur mit C.
Ah.
Nur mit C. Also Fantic. Und dann sind eigentlich schon die ersten Bilder, wo da mitkommen, so eine Scrambler ist, sind dann die Caballeros. Gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. So ein Blau mit Gelb finde ich die eigentlich ganz cool.
Ah. Okay, jetzt kommen auch Motorräder bei raus. Du musst mal Fantec angehen bei Google. Da kommen sehr interessante Sachen. Wobei ich muss.
Ja, ne, mit falschen Google-Begriffen muss man ja auch vorsichtig sein. Da ist man ganz schnell auf ganz komischen.
Ja, findest du aber auch witzige Sachen. Aber ich muss sagen, auch diese Moto Caballero Rally 500, ich habe hier gerade eine Beige mit braunem Ledersattel. Also, das wäre zum Beispiel so ein Ding.
Das halt echt für einen coolen Preis, ne? Das ist, finde ich, schon ganz nice.
Also das wäre schon so ein Motorrad, das hätte mich verdient.
Definitiv, ne? So für Andy-Eis-Stile und sowas ist das doch echt top. Aber gerade mit China, weil wir drüber gesprochen haben, ne? Die, das fand ich total lustig. Und zwar, die gab es unter anderen Namen. Die gab es auf jeden Fall mal unter, ich glaube, Zündapp oder Kreidler wurden die mal vermarktet. Und dann noch zwei, weiß ich aber nicht mehr die Namen. Und zwar haben da jemand von den Honda, von den CRF Enduros, also den Sport Enduros, die haben irgendwie die nachgebaut und haben von Honda die Lizenz für irgendwie so ein altes Modell. Und dann haben die da den Markt überflutet und hast du halt echt für einen Sportpreis die alten Honda Enduros kaufen können. Und die waren. Ja, die haben halt so im Bereich Bremsen, Fahrwerk und so, haben sie so ein bisschen abgespeckt, aber die Motoren und Rahmen und so, das waren halt alles Honda-Nachbau in Lizenz und konntest du dann über Honda theoretisch auch Ersatzteile kaufen und so. Und ich habe keine Ahnung, was mit denen ist, ob es das noch gibt, das Ding, oder unter welchem Namen die zumindest jetzt verkauft werden. Und ich hatte eine Zeit lang mal überlegt, mir sowas zu kaufen. Und hatte dann aber diese ganzen Komponenten, wo du für den Rallye-Bereich brauchst, die kriegst du dafür halt schon wieder nicht. Und da habe ich gedacht, boah, nee, das ist mir irgendwie zu doof. Da hast du wieder so ein Exoten-Ding und ja. Aber sonst war die auch relativ interessant.
So, es gibt schon
Preis-Leistung halt.
Es angeht. Gibt schon viele coole Exoten, auch Benelli, die jetzt wieder so ein bisschen gekommen sind.
Ja.
Die haben auch relativ coole Modelle auf den Markt gespült, die auch echt bezahlbar sind für das Verhältnis. Oder auch Brixton.
Ja.
Da hast du teilweise auch coole Modelle dabei. Ich glaube, hinter beiden steht mittlerweile ein chinesischer Hersteller. Aber das ist schon cool.
Ist nicht auch, Horex wurde doch auch irgendwie, wurden die nicht auch von irgendeinem Investor gekauft oder so?
Horex ist von einem Investor gekauft worden und die haben ja...
Ah, die bauen auch noch Bikes, ne?
Na, die bauen ja diese VR6-Motorräder jetzt.
Genau, genau, die VR6, ja. Ja.
So, das sind ja, aber das sind ja auch mehr so, ich glaube, Horex ist so ein bisschen wie so eine Art Brabus bei Autos. Weil du kannst da ja, wenn du so ein Ding bestellst, dir alles selber aussuchen.
Ja, das ist halt super exklusiv.
Genau, das ist super exklusiv, super hochwertig, aber dementsprechend natürlich auch super teuer. Ich glaube, für so eine Horex in der Basisversion bist du, glaube ich, bei zwischen 36 und 42.
Und oh, ich bin gerade... Ich bin hier gerade übrigens, ne, die haben einen Konfigurator auf der Homepage, Horex. Und die VR6 Classic geht los bei geschmeidigen 38,5.
Und guck mal, da war ich doch gar nicht so weit weg.
Genau, ja, pass auf, die Classic HL, ja, die hat einfach, glaube ich, eine äußere, eine andere Lackierung und so, ein bisschen aufwendiger nochmal. Die geht bei 42,5 los. Und dann gucken wir mal an, es gibt noch einen Coffee Racer. Oh, der sieht aber komisch aus, der gefällt mir nicht so. Der Coffee Racer geht in der normalen Variante bei 42,5 und bei der Coffee Racer HL bei 46,5 los. Also musst du schon ein bisschen Geburtstagsgeld oder so mitbringen.
Ja, das sind aber auch so wirklich solche exklusiven Modelle, wie es jetzt auch von Brabus und KTM gab, ne? Diese Brabus
1300R oder wie hieß. Erzähl mal ein bisschen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das ganz viele nicht wissen, weil Brabus bringt man ja eher so mit vierrädrigen Gefährten, mit Stern vorne drauf und sowas in Verbindung.
Genau. Brabus hat ja, wobei Brabus jetzt ja gerade in letzter Zeit auch sehr viel neue Gewässer befährt. Und eins dieser neuen Gewässer war auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit KTM. Also Brabus lässt über KTM Motorräder bauen. Die bekommen quasi auf Basis, oder die bekommen die Basis der KTM 1290 Super Duke GT Evo. Das, okay. Das ist die Basis für die Brabus. Die wird nach Bottrop geliefert. Dort werden die dann weitergebaut und gehen dann wieder zurück zu KTM im Versand. Diese Brabus ist vom Grund her 1:1 eine 1290er Super Duke, also die haben an dem Motor nichts verändert. Der ist weiterhin so gut, wie er vorher schon war. Sie haben aber, finde ich, die Optik des Motorrads komplett verändert. Also das ist schon eher so ein New-Retro-Design, runder Scheinwerfer, sehr, sehr viel Carbon dran, kurzes Heck.
Also Carbon könnte ja für dich schon wieder gefährlich werden, ne?
Ja, aber die ist ja schon weg. Also davon gab es ja auch nur 144 Stück.
Weil man könnte ja sagen, dass du so einen leichten Carbon-Fetisch hast.
Ja. Das,
ja.
das ist so. Ja, und coole Felgen haben sie drauf gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen ihr eigenes Design, was sie da reingebracht haben. Einen schicken Auspuff. Aber grundsätzlich ist es halt wenn man es jetzt mal krass sieht, eine aufgemotzte Super Duke.
Ja, ja.
Und wurde auch über KTM vertrieben, nicht über Brabus. Und man redet auch aktuell davon, dass es nicht das letzte Projekt zusammen war.
Ja, also man findet ihn noch auf der KTM-Homepage. Ich hau den Link auf jeden Fall mal unten in die Shownotes. Die ging los bei 39,5. Man kann sich irgendwie hier noch auf die Warteliste setzen lassen. Was auch immer es bringen soll. Und so mal als Übersicht, also du, das ist wirklich komplett verändert, der Look. Ich finde es aber ziemlich geil eigentlich mit dem runden Licht, muss ich sagen. Das ist sicherlich auch so dem Diskurs geschuldet, ob man jetzt das aktuelle KTM-Design, was die Lichtmasken und so angeht, mag oder nicht. Das ist ja ein sehr, sehr markantes Design einfach, was ja wie, keine Ahnung, bei dem aktuellen BMW M3, M4, die Niere so ein bisschen die Gemüter spaltet. Also ich glaube, da gibt es auch entweder du magst es oder du magst es halt nicht. Ich glaube, da gibt es nichts dazwischen. Und mit dem Design, was die jetzt mit diesem Rundscheinwerfer Brabus ist, glaube ich schon eher, das hat eine größere Schnittmenge, könnte ich mir vorstellen. Und es wirkt halt unheimlich wertig gemacht, das ganze Bike. Also schon auf den Bildern. Und du kriegst, wenn du dir so ein Ding gönnst, pass auf, eine Plakette mit Limited Edition Seriennummer. Du kriegst 9 Speichen Schmiederäder vom Typ Brabus, also selber Design, Schmiederäder, natürlich schon auch edel. Du kriegst einen eigenen Endschalldämpfer von, also einen Brabus-Endschalldämpfer am Bike. Das ist natürlich auch cool, ne? Weil das ist ja schon sehr unique eigentlich, weil so, keine Ahnung, Leo Vince oder Arrow oder Akrapovic oder so, das jetzt schon, das ist natürlich cool, wenn du das hast, aber jetzt auch nichts so outstanding Besonderes mehr. Eine maßgeschneiderte, beheizbare Sitzbank. Okay, gut, ja. Das Brabus-Animation beim Einschalten, ganz wichtig. Lufteinlässe, die sehen richtig geil aus, muss ich sagen, in dieser Carbon-Optik und so. Das ist schon geil. Diese Scheinwerfermasken, Bugspoiler aus Carbon, CNC-gefräste Gabelbrücke, CNC-gefräste Brems- und Kupplungshebel, CNC-gefräste einstellbare Fußrasten und du hast dieses semiaktive Fahrwerk vom Typ WP Apex mit Suspension Pro-Paket. Das schon.
Und die gab es doch schon schick. Die gab es auch nur in 2 Farben. Einmal in so einem Schwarz mit rotem Sitz oder in so einem Weinrot war das, glaube ich, mit schwarzem Sitz.
Ja, ja.
Also optisch auf jeden Fall ziemlich geil.
Schon lecker.
Das Heck liebe ich. Das ist das Heck, was auch an der 1290er Super Duke RR dran war, also wo das Rücklicht nicht im Heck integriert ist, sondern wie wir das bei der 98er von meiner Frau gebaut haben, in die Blinker.
Ja.
Finde ich richtig, richtig gut. Aber was man dazu sagen muss, es kursierten ja schon zeitweise Designstudien, nicht Designstudien ist glaube ich falsch, aber es gibt ja so ein paar Designer, die ihre Ideen aufgrund einer Markensprache für eventuelle Modelle zusammenbasteln optisch. Und dort kursierten ja auch schon Studien der Husqvarna 1301.
Ach krass.
Und wenn du dir mal so eine Studie Husqvarna 1301 anguckst und stellst das daneben, was Brabus rausgebracht hat, dann ist das gar nicht so weit voneinander entfernt.
Das ist ein super spannender Punkt, weil jetzt fällt mir das gerade auf, wenn ich hier runterscroll. Ne? Die haben das ja bei KTM auf der Seite. Siehst du das Bike neben einer umgebauten G-Klasse, also einer Brabus G-Klasse. Und da ist die Verbindung, dass sie beide den gleichen Scheinwerfereinsatz haben. Und jetzt, wo du das sagst, ey, wenn du dir mal auch die 901, die 901 von Husqvarna, die Norton, anguckst,
ist dasselbe
dann entdeckst du da schon ganz, 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 ganz viel Ähnliches am Scheinwerfer.
Ja, aber wenn du nur mal bei Google eingibst, Wittpillen 1301, dann gibt es Studien oder diese Ideen, die gebaut wurden, gerade so das erste bei Motorrad Online. Es ist nicht 1:1 dasselbe Motorrad, aber wenn du dann weiter guckst, dann siehst du, dass scheinbar gedacht wurde, dass die Brabus die 1301 mit Pillen wird. Direkt oben die ersten Beiträge, wenn du das gibst.
Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt, wenn man das so sieht. Krass. Das ist sehr krass. Ich meine, es würde ja auch schon wieder zu der Konzernstrategie, Husqvarna als Edelmarke im KTM-Konzern zu platzieren, auch so ein bisschen passen, ne? Also die zumindest daran stark anzulehnen.
Auf jeden Fall, wobei die Studie gab es schon, bevor es die Brabus gab.
Ja, wer weiß. Ist irgendein Designer beim Feierabendbier mal ein bisschen gesprächig geworden. Mit irgendeinem Motorradreporter. Das erzähle ich nur dir und erzähle das niemand weiter. Also, ah, okay.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem muss ich sagen, die Brabus, ein ziemlich geiles Bike. Aber ich finde halt einfach, das ist wieder so ein Motorrad, was einfach schon so teuer ist, was einfach dann zu schade ist zum Fahren. Weil ich glaube, ich hätte bei so einem hohen Preis, und ich sag mal, die GT ist schon nicht günstig, das ist aktuell das teuerste, was KTM anbietet.
Ja.
Aber wenn ich, glaube ich, so ein 40.000 Euro Motorrad durch die Gegend schieben würde, ich habe, glaube ich, immer im Kopf, dass da irgendwie was drankommt.
Ja, vor allem halt auch so alles, was so limitiert ist und so, ne? Das ist ja dann einfach nicht nur teuer, sondern halt auch noch selten gleich und so. Und ja, weiß ich nicht.
Aber ich glaube, wo wir vorhin beim Probefahren waren, so eine Horex würde ich auch mal spaßenshalber gerne probefahren.
Ach, spannend wäre das auf jeden Fall, wie sich sowas fährt, ne? Das ist, glaube ich, schon auch ein sehr, sehr exklusives und sehr spezielles Ding.
Ich glaube, wir müssen mal einen Wohnwagen packen. Dann fahren wir beiden eine Tour zu verschiedenen Händlern und fahren einfach mal alles Probe.
Ja, ja, das wäre aber mal echt spannend einfach so, ne? Das ist, ich finde ja auch, wenn man unterschiedliche Motorräder und unterschiedliche Motorradtypen fährt, lernt man unheimlich viel übers Motorradfahren. Weil so die grundsätzliche Fahrphysik ist immer gleich, ne? Hast zwei Räder und stabilisiert sich auf Geschwindigkeit und du hast da deinen Schwerpunkt und das ist immer gleich, aber halt eigentlich doch nicht.
Ja, das ist so ein bisschen, aber trotzdem haben alle denselben Grund. Ähnlich wie bei uns beiden, ne? Die Interessen sind verschiedener, könnte es gar nicht, glaube ich, gar nicht sein. Du möchtest mit dem Motorrad am liebsten so hoch hinaus, wie es geht, Hügel hüpfen bis zum geht nicht mehr und kann eigentlich nicht flach genug am Teer hängen. Aber trotzdem treffen wir uns immer wieder in der Basis.
Ja. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eigentlich auch so ein ziemlich cooler Abschluss für unsere erste Folge, weil diese Basis, und das finde ich ist ganz wichtig, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dieses so, ganz oft hast du ja so dieses, ja, das ist aber nur das einzig Richtige oder das ist das Wahre oder ich fahre nur die Marke und alle anderen Marken sind scheiße oder die Marke ist blöd, weil, und das finde ich ist halt einfach so, oh, das geht gar nicht, sondern es ist ein Hobby und wir haben letzten Endes alle im Kern die gleiche Leidenschaft, die wir vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise ausleben, aber wenn man es dann reduziert, dann geht es um das Gleiche und haben wir alle die gleiche Baseline. Und deshalb lassen uns einfach alle Spaß haben. Und dafür machen wir das ja, um eine gute Zeit zu haben und Kopf frei zu bekommen.
Wichtig ist, dass jeder sein Ding macht und das, was er möchte, keinen falschen Vorbildern nacheifert und versucht, irgendwas zu sein, was irgendwer in den sozialen Medien vorgibt zu sein, sondern sich wirklich auf das konzentriert, wo man selber Bock drauf hat. Und
ja, absolut.
Und dann kann es auch gibt es auch ein sehr cooles Miteinander und dann ist egal, ob du Horex, Brabus, CF Moto, Brixton oder sonst was fährst. Da geht es einfach nur darum, dass man zusammen Spaß hat, gemeinsam eine coole Zeit erlebt und sich einfach darüber freut, was andere aus ihrem Bike machen, weil jedes Bike für sich ist speziell und irgendwie cool.
Definitiv, ey. Finde ich mega. Mein Lieber, ich würde sagen, damit haben wir unsere erste Folge hier im Kasten und hat mir super Spaß gemacht mit dir. Bin gespannt, was ihr da draußen so dazu sagt. Gebt uns super gerne Feedback. Schaut mal die ganzen Links durch. Schaut bei Bent mal auf der Homepage vorbei. Ihr habt gerade auch eine neue Kollektion gedroppt, erst vor ein paar Tagen.
Genau.
Lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen. Und ja, ansonsten freue ich mich auf Folge 2 mit dir, mein Lieber.
Ich bin sehr gespannt. Und by the way, ich fand es wirklich schön, dass du mich podcastmäßig bei einer kompletten Folge entjungfert hast.
Und ihr wart alle live dabei. Hey Leute, in diesem Sinne, macht es gut, viel Spaß, was immer und wo auch immer ihr fahrt.
Habt eine schöne Zeit.
Lasst es euch gut gehen. Ja, haut rein. Ciao, ciao.
Tschüssi.